Psalm 126. Als der Herr uns heimbrachte, zurück zum Berg Zion, da kamen wir uns vor wie im Traum. Wie konnten wir lachen und vor Freude jubeln? Bei den anderen Völkern sagte man damals, der Herr hat Großes für sie getan. Ja, der Herr hatte Großes für uns getan und wir waren glücklich. Herr, wende auch jetzt unsere Not, bring Glück und Frieden zurück, so wie du das Wasser wieder zurückbringst und die ausgetrockneten Bäche plötzlich füllst. Wer mit Tränen sät, wird mit Freuden ernten. Weinend gehen sie hin und streuen die Saat aus. Jubelnd kommen sie heim und tragen ihre Garben.
Ich möchte mal zu Anfang beten, wir bleiben dazu sitzen. Lieber Herr Jesus, jetzt gib uns doch blinde Augen für Dinge, die nichts taugen, aber gib uns Augen voller Klarheit zu schauen, deine Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Was motiviert im Blick auf die Zukunft, beziehungsweise auch im Blick auf das, wie wir heute leben? Gerade am Anfang eines neuen Jahres ist das, denke ich, aus meiner Sicht eine gute Frage. Was motiviert, stärkt, auch im Getriebe des Alltags? Ich weiß nicht, wie es euch geht, also mich motiviert zum Beispiel Urlaub. Also, dass man mal rauskommt. Und es ist interessant, auf der einen Seite motiviert der Rückblick auf vergangene Urlaube. Also wir waren zum Beispiel letztes Jahr zusammen im Paznauntal mit unserer Familie und wenn man sich dann vielleicht auch Bilder anschaut und denkt, wie toll das war, die herrliche Natur und die Gemeinschaft, die Zeit, die man dann zusammen verbrachte mit der Familie, das motiviert. Ja, und interessanterweise ist es genauso, wenn man im Blick auf, zumindest bei mir, auf den zukünftigen Urlaub, wenn man sich dann schon das Haus anschaut und mal die Umgebung anschaut, welche Wanderungen man macht und so weiter, das motiviert also auch. Zurückblicken, wie auch vorausschauen. Ich weiß nicht, was das bei dir ist, vielleicht nicht der Urlaub, sondern irgendwelche Festlichkeiten, aber es ist interessant, dass genau das wir auch in unserem Text, den die Dorothee eben vorgelesen hat, auch sehen. Also der Blick zurück, die Erinnerung an vergangene Freuden und dann natürlich auch der Blick voraus auf die zukünftigen Freuden. Und dieser Textteil ist dann auch schön geteilt, Verse 1 bis 3, wo es dann um die Erinnerung an die vergangenen Freuden geht. Und dann auch ab Vers 4 dann im Blick auf die Zukunft. Schauen wir uns erstmal die ersten Verse an, wo es um die Vergangenheit geht. Also wird ja auch schon deutlich, als der Herr die Gefangenen Zions zurückführte, waren wir wie die Träumenden. Da wurde unser Mund voll Lachen. Also Vergangenheit, im Blick auf das, was in der Vergangenheit passierte. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in London gewesen ist, auch im Britischen Museum. Da liegt zum Beispiel so eine kleine 25 cm lange Stele, ein Tonzylinder. Und da wird zum Beispiel beschrieben, dass Kyros, das, was auch im Buch Esra in Kapitel 1 beschrieben wird, nämlich die Israeliten wieder rausließ und zurückließ in ihr verheißenes Land. Gott hatte es auch vorhergesagt, auch im Buch Jesaja wird das auch beschrieben, Kapitel 45, dass der Knecht Kyros, also eines der interessantesten Vorhersagen, wo ganz konkret sogar der Name genannt wird, was dann 150 Jahre dann auch in Wirklichkeit, in Realität auch geschehen wird. Und das passiert dann, dass dieser Perserkönig dann den Befehl ergibt, was auf dieser Stele auch zu finden ist, dass die Juden wieder zurück in ihr Land nach Israel durften. Und das ist der Hintergrund. Die Gefangenschaft ist zu Ende, als der Herr die Gefangenen Zions zurückführte. Da waren wir wie die Träumenden. Ich kann mich noch erinnern, an den 9. November 1989, ich war mit Freunden in München und Bild-Zeitung habe ich jetzt noch so vor Augen, die große Zeit, Schlagzeile, die Mauer ist gefallen. 6 Wochen später war ich selber in Berlin. Ich war ungefähr ein Jahr vorher mit Klassenkameraden auf Studienfahrt. Wir haben die Mauer gesehen, die schreckliche Wirklichkeit der Trennung des deutschen Volkes. Und dann 6 Wochen später, nach dem 9. November, war ich in Berlin. Und das war für uns und meine Klasse, ich war also mit Klassenkameraden, also war schon aus der Schule raus, aber wir haben uns dann nochmal getroffen. Da waren wir in Berlin und das war für uns so eindrücklich, diesen Unterschied zu erleben. Vorher war Grenzkontrolle und plötzlich konnten wir hin und her fahren. Das war der Hammer. Wir fühlten uns wirklich wie die Träumenden. Dann später vor dem Reichstag an der Mauer, da haben wir gehauen mit Meißel und Hammer und ein Stückchen aus der Mauer. Das war wie die Träumenden. Überall war Jubel, Begeisterung. Und so, die Mauer ist gefallen. Deutschland ist wieder eins. So war das sehr wahrscheinlich damals auch. Man kann es eigentlich nicht noch ganz fassen, man hat es eigentlich auch gar nicht erwartet. Ich kann mich noch erinnern, vor unserer Studienfahrt, Umfrage, wer erwartet denn, wie sich Deutschland zeigt in 10 Jahren oder 5 Jahren, da hat also keiner damit gerechnet, dass es irgendwie ein vereintes deutsches Volk wieder geben wird. Und dann plötzlich wird das wahr. Niemand rechnet damit. Und genau das wird hier auch beschrieben, auch in den nächsten Versen. Da wurde unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Also angesichts dieser Befreiungstat. Es war zwar Kyros, der das gemacht hat, aber letztlich, wir wissen, es ist eigentlich nur die ausführende Organ gewesen, der das befohlen hat. Er war ja nur der Diener. Lest das mal durch, Jesaja 45, gerade den Anfangsvers, er wird als Diener beschrieben, er ist das Ausführungsorgan, der das es bewirkt hat, ist der Herr. Der Herr hat die Gefangenen wieder zurückgeführt. Und jetzt darf man das erleben, da wurde unser Mund voll Lachen. Und das Tolle ist dann auch in den nächsten Satz, da sagte man sogar unter den Nationen, der Herr hat Großes an ihnen getan. Also jetzt nicht nur ein Ereignis, das Auswirkungen auf die kleine Schar der Frommen hat, sondern das ist eine Wirkung, die nach außen geht, wie auch 1989. Es ist eindeutig und klar, dass das Gott gewesen ist. Nun danket alle Gott, wir haben ein Plakat von 1990, wo das beschrieben wird. Nun danket alle Gott, er ist derjenige, der das gemacht hat. Und viele, auch Nichtchristen, haben gesehen, dass das nicht nach menschlichen Möglichkeiten geschehen ist, sondern dass Gott das eingegriffen hat. Und so merken das die Nationen damals auch, dass es letztlich nicht Kyros gewesen ist, der das bewirkt hat, sondern der lebendige Gott, der Gott Israels. Anbetendes Staunen. Der Herr hat Großes an ihnen getan. Und dann wird das nochmal wiederholt in Vers 3. Der Herr hat Großes an uns getan. Wir waren fröhlich. Sind begeistert. Jubel bricht auf. Ich weiß nicht, ob du vielleicht ähnliche Erlebnisse in der Vergangenheit, vielleicht auch zur Zeit gemacht hast. Wo du sagst, das passt eigentlich auch in meine Situation. Und es ist gut, dass man sich auch sowas aufschreibt, in so eine Art Tagebuch. Also zum Beispiel mein Schwiegeroper, der hat zum Beispiel ein Tagebuch der Wunder aufgeschrieben, was er zum Beispiel während seiner Gefangenschaft alles erlebt hat. Das ist eine Fundgrube für die Enkel, dass man die Wunder Gottes erlebt hat und das auch aufschreibt, damit man sich die vor Augen führt. Und ich denke, jeder von uns könnte jetzt nach vorne kommen und sagen, da und da hat der Herr auf wunderbare Art und Weise mich aus meiner Gefangenschaft, zum Beispiel der Depression, der Verzweiflung herausgeführt. Er hat mich aus der Gefangenschaft der Krankheit herausgeführt. Er hat mich aus der Gefangenschaft, wo ich keinen Ausweg mehr sah, im Blick auf meine Ehe. Oder es gab so viel Streit in unserer Familie und wir hatten eigentlich gar keine Hoffnung mehr, dass das sich irgendwie lösen würde. Und der Herr hat uns da rausgeführt. Und letztlich aus der Gefangenschaft der eigenen Sünde. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, wie das war, als du zum Glauben an Jesus gekommen bist. Wo du eigentlich keine Hoffnung hattest, dass jemand wie dich, Drecksack, sag ich mal ganz deutlich, dass den jemand lieben kann, dass der noch Hoffnung hat, dass der dem noch vergeben kann. Vielleicht hast du das genauso gedacht wie der verlorene Sohn und gesagt, du bist was völlig am Ende bei den Schweinen und hast gedacht, was für ein dreckiges Leben, was ich führe. Vielleicht bist du aus einem christlichen Elternhaus gewesen, aber dann hast du gesagt, will ich nicht mehr diese Enge und diese Strenge, ich mache mein eigenes Ding. Und da hast du gemerkt, wohin dich dieses Leben, dieses gottlose Leben geführt hat. Du hast gedacht, es muss irgendwie anders werden, aber letztlich so wie ich bin, wer will mich da noch? Schon gar nicht der heilige und gerechte Gott. Und dann diese wunderbare Erfahrung, dass der Vater einen nicht nur als Arbeiter wieder einstellt, sondern als Sohn annimmt, verträgt, wie man ist, einen umarmt, einen küsst und uns sogar eine Party schmeißt. Also der verlorene Sohn, der war auch wie die Träumenden. Die Erfahrung, ich bin aus meiner Gefangenschaft befreit worden. Kannst du dich daran noch dran erinnern, wie das war? Nur, wie sieht es dann mit dem Heute aus? Nicht nur Israel, du persönlich, sondern auch als Gemeinde, haben wir das auch erlebt, dass Gott auf wunderbare Art und Weise eingegriffen hat. Wir waren wie die Träumenden, kann mich noch erinnern, ungefähr vor 10 Jahren bei der Evangelisation, die wir im Stift Kippel gemacht haben, wo an einem Abend 10 Leute zum Glauben gekommen sind. Beim ersten Abend waren über 300 Leute da, ganz, ganz viele Nichtchristen. Als ich das sah, da kamen mir die Tränen und man freute sich darüber, was Gott getan hat. Menschen kamen zum Glauben. Aber dann doch manchmal auch das andere, dass die Realität dann ein wenig nach Jahren vielleicht auch anders aussieht. Wir haben ja vor 2 Wochen über das Buch Haggai gesprochen. Das ist interessanterweise, hat das viele Parallelen zu diesem Text hier, weil es in der ähnlichen Zeit hineingeschrieben ist. Also zur Zeit Esra, will ich mal sagen, sind sie ausgezogen, viele sind zurückgekehrt, war Begeisterung da. Und man hat dann auch erste Schritte getan, hat angefangen, den Tempel zu bauen, aber dann gab es Probleme, Schwierigkeiten, es gab Materialprobleme, so will ich das mal sagen. Es gab Schwierigkeiten, dann kam Druck von außen, die haben überall Steine in den Weg gelegt. So, und dann entstand Entmutigung und Frustration. Man war mit Begeisterung, Motivation gestartet und dann, ja, was ist dann? Und dann ist die Gefahr dann da, haben wir vor 2 Wochen gesehen, dass man dann sich an die glorreiche Vergangenheit erinnert und denkt, ja, damals war alles super und toll, heute ist alles schlecht. Deswegen ist wichtig, das aufzugreifen, der Blick in die Vergangenheit, ich habe das ja so ein bisschen auch ganz normal dargestellt, den Blick auf meine Situation, wenn ich mich an vergangene Urlaube erinnere, auch an vergangene Taten Gottes. Das kann sehr motivierend sein, Gottes große Taten sich vor Augen zu führen im eigenen persönlichen Leben und auch in der Gemeinde zu sehen, was Gott getan hat. Aber wenn es dann in der Vergangenheit bleibt und man mit diesem Gott dann nicht hier und heute rechnet, dann wird es schwierig. Aber Jesus ist derselbe. Die Zeiten, die Menschen, die Umstände, die ändern sich, aber Jesus nicht. Nach der Ebbe kommt die Flut. Ich möchte dazu, wie ich finde, ein wunderbares, auch sehr motivierendes Zitat von Spurgeon vorlesen. Und ich finde, das passt wie die Faust aufs Auge. Man hat noch nie einen alten Seemann unten am Meer gesehen, der sich Sorgen machte, weil die Ebbe seit ein paar Stunden andauerte. Nein, er wartet vertrauensvoll auf den Wendepunkt der Gezeiten und der kommt zu gegebenen Zeit. Der Fels dort drüben ist während der letzten halben Stunde unbedeckt gewesen und wenn die Ebbe wochenlang anhielte, gäbe es kein Wasser mehr im Ärmelkanal. Ärmelkanal und die Franzosen könnten von Kerpuk aus trockenen Füßen herüberwandern. Niemand redet derart kindisch, denn eine solche Ebbe wird es niemals geben. Noch werden wir so reden, als sei das Evangelium besiegt und die ewige Wahrheit aus dem Land vertrieben. Wir dienen einem allmächtigen Meister. Wenn unser Herr nur mit dem Fuß aufstampft, kann er alle Nationen der Erde für sich gewinnen. Gegen das Heidentum, den Islam, den Agnostizismus, also dass man an Gott und letztlich überhaupt an nichts glaubt. Das moderne Denken und jeden anderen Irrtum, wer ist es, der uns schaden kann, wenn wir Jesus folgen? Wie könnte seine Sache je besiegt werden? Auf sein Geheiß hin werden Bekehrte zu seinen Wahrheiten strömen, so zahlreich wie der Sand des Meeres. Deshalb seid guten Mutes, geht euren Weg, indem ihr singt, die Hölle erhebt ihr Haupt, es droht die Welt und schnaubt, das Kreuz uns keiner raubt, Halleluja, rühmt das Kreuz, ewig steht uns fest das Kreuz. Der Herr der Heerscharen ist mit uns, eine hohe Festung ist uns der Gott Jakobs. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns das vor Augen halten, auch wenn wir den Blick in die Vergangenheit richten. Dieser Gott, der in der Vergangenheit gewirkt hat, ist derselbe Gott, der nicht plötzlich weniger Power hat, obwohl das vielleicht vermeintlich scheint, weil es Ebbe ist, aber die Zeiten werden sich ändern, weil Gott da ist und er auch die Zukunft in der Hand hält. Und trotzdem, das ist der Punkt natürlich, wenn wir in Zeiten der Ebbe sind, um das Bild jetzt mal aufzugreifen, in Zeiten, die Gefangenen, die zurückgekommen sind aus Babylon nach Zion, dann auch die harte Lebenswirklichkeit erlebt haben, da sehnt man sich ja dann doch irgendwie dann nach mehr. Nach mehr wirken, nach mehr eingreifen, nach mehr Nähe und Kraft des lebendigen Gottes. Man wünscht sich, dass diese Macht, die Kyros dazu bewogen hat, sie aus der Gefangenschaft wieder nach Israel zu bringen, dass diese Kraft auch heute im Alltag irgendwie erlebbar ist. Und das merkt man dann in den nächsten Versen, der Wunsch, dass es nicht nur bei den vergangenen Freuden und Taten Gottes bleibt, sondern ja, dass es weitergeht. Bringe zurück, Herr, unsere Gefangenen, gleich den Bächen im Südland. Hintergrund ist eben auch, dass nun zu Teil der Gefangenen zurückgekehrt sind. Deswegen gibt es ja heute noch im Iran, im Irak Juden. Viele sind zwar dann auch später, als die Araber gegen die Juden gekämpft haben, dann selbst im letzten Jahrhundert noch zurückgekommen, aber es leben heute noch Juden. Seit dieser Zeit von Babylon in Iran und Irak. Wir beten dafür, dass es dann nicht mehr bleibt bei den paar Leuten, die zurückgekommen sind, sondern dass mehr zurückkommen. Die heißt es dann gleich den Bächen im Südland. Wer schon mal in Israel gewesen ist, der weiß, dass es dieses im Südland, also heute Negev-Wüste, ebenso Art Wadis gibt. Die sind eigentlich leer, sind Täler, die scheinbar völlig trocken erscheinen. Aber dann, wenn es im Frühjahr vor allem oder an anderen Stellen dann regnet, dann füllen sich diese Täler sozusagen, diese Wadis mit Wasser. Und wenn das Wasser dann durchgeschossen ist, dann blüht plötzlich die Wüste auf. Und das wird hier beschrieben als Bild. Eine kurze Zeit nach dieser Bewässerung blühen diese vertrockneten Flussbette schlagartig. Zahllose wilde Blumen kann man sehen und erkennen. Und dann denkt man, ist im Paradies. Und genauso plötzlich, das sozusagen jetzt der zweite Teil, im Blick auf die Zukunft, genauso verspricht Gott, und hoffen der Beter hier dieses Psalmes, dass in der Zukunft das genauso passieren wird. Dass nach langen Trockenzeiten des Wartens Gott auf wunderbare Art und Weise eingreift, reagiert. Und jetzt bezogen auf unser persönliches Leben, Jesus in unser Leben hineinkommt und der Trockenheit unseres geistlichen Lebens und vielleicht auch des Lebens unserer Gemeinde, wo man auch den Eindruck hat, man geht durch eine Dürrezeit, dann Neubelebung schenkt. Und ich persönlich kann sagen, das habe ich auch schon erlebt, wo man total verzweifelt und entmutigt war und man den Eindruck hat, gerade auch in dem Leben von Menschen, um die man sich gekümmert hat, es tut sich nichts und man ist eigentlich schon verzweifelt, hat sogar fast das Beten auch aufgegeben, weil man denkt, es hat sowieso keinen Zweck. Und dann greift Gott auf wunderbare Art und Weise ein. Man hat sich vielleicht vorher um sie bemüht, die Personen, und hat sich nichts getan und denkt, es hat sowieso keinen Zweck. Und dann plötzlich bricht dann dieser Regen los und diese lange Trockenheit des Wartens ist beendet. Und das hoffe ich, erbete ich auch für mein persönliches Leben und auch für dein persönliches Leben, dass du das auch in diesem neuen Jahr immer wieder erfährst im Blick auf die Zukunft, dass Gott eingreift auf wunderbare Art und Weise, dass er Gebet erhört, dass Gott dich im wahrsten Sinne des Wortes überrascht, wo du vielleicht gar nicht mehr damit rechnest, dass Gott das Blatt wendet in deiner Ehe, in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, im Blick auf Krankheit und Not und Sorge. Aber trotzdem, und das ist natürlich auch wichtig, im Blick auf die Zukunft, Erwartung auf zukünftige Freuden, das ist schon etwas, was wir uns alle wünschen, hier und heute, jetzt, zumindest in diesem Jahr. Aber bei allen Freuden, die wir in der Vergangenheit erlebt haben und die Gott uns hoffentlich auch in diesem Jahr schenkt, im Hier und Jetzt und heute dieser Welt, wissen wir doch, dass das trotzdem alles begrenzt ist. Nach der Flut, der Erfahrung von Gottes Herrlichkeit, gibt es dann aber auch wieder eine Ebbe. Das ist ja natürlich umgekehrt auch. Deswegen ist ja die Sehnsucht dann, dass irgendwann nur noch die Flut da ist. Dass wir so, um ein Bild zu benutzen, Jesaja 40, Vers 31, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren wie Adler, dass das Leben wirklich so adlermäßig ist, getragen von der Kraft Gottes, nicht so irdisch begrenzt mit Nöten und Schwierigkeiten. Und das ist eben die Spannung, in der wir leben. Hier und heute. Wir wissen, eines Tages wird es das geben. Es wird kein Leid mehr geben. Es wird keine Schmerzen mehr geben. Es wird auch keine Bosheit mehr geben. Wir werden nicht mehr leiden an unseren Schwächen, Grenzen und unsere Bosheit. Und wir werden auch nicht mehr leiden an der Bosheit von anderen. Aber das ist noch nicht. Wir haben zwar schon jetzt in gewisser Weise die Erfahrung, dass Gott trägt, auch manchmal wie Adlersflügeln, dass wir wirklich Freude und Begeisterung erleben. Gott ist da, aber ja, dann doch auch das andere. Es ist interessant, dass ein Missionar, der auf der Rückkehr nach Hause war und auf einem Schiff sich befand, wo auch der amerikanische Präsident war. Und dass sie, als sie dann gemeinsam, er und der amerikanische Präsident und die anderen Schiffspassagiere in den Hafen einliefen, was war da natürlich? Da war dicke Kapelle, Begeisterung, viele Menschenmassen. Warum? Weil sie den Präsidenten jubelt empfingen. Mit rotem Teppich, mit Kapelle, mit wehenden Fahnen. Der Missionar dagegen, der ging ganz unbeachtet von diesem Schiff runter. Und ein bisschen innerlich beschwerte er sich bei Gott. Er müht sich ab, kümmert sich um das Reich Gottes, ringt um die Seelen von Menschen und ihn beachtet niemand. Kennst du vielleicht auch. Und dann erinnert ihn Gott ganz sanft, aber doch deutlich: Lieber Junge, du bist noch nicht zu Hause, mein Kind. Da merken wir auch dieses noch nicht. Und dieser Hintergrund, der wird hier auch beschrieben. Man lebt zwar von den großen Taten Gottes und freut sich daran, man lebt schon jetzt Gottes Eingreifen, das Volk Israel damals und wir auch heute. Und viele Christen auch immer wieder, zum Beispiel die ersten Christen auch im ersten Jahrhundert, die haben das auch erlebt. Oder auch die Sklaven im 19. Jahrhundert, die auf den Baumplantagen im Süden Amerikas geschuftet haben, sind zum Glauben gekommen. Gott hat sie aus der Sklaverei, der Sünde befreit. Sie sind froh und freudig gewesen, aber ja, den Himmel auf Erden hatten sie nicht. Im Gegenteil. Im ersten Jahrhundert verloren viele Christen aufgrund ihres Glaubens ihre Häuser. Sie wurden geplündert. Sie wurden in Arenen geschickt, um vor johlenden Zuschauern von wilden Tieren zerfressen und zerrissen zu werden. In dem Buch Jesus, eine Weltgeschichte von Markus Spieger, da wird eine sehr interessante Begebenheit berichtet von Perpetua, einer Frau, die zum Glauben gekommen ist, aus gutem, großen Hause. Sie wurde Christin und wurde dann verpfiffen von irgendjemandem. Und ihr Vater bat sie dann, ihren Glauben noch abzuschwören, damit sie nicht das Leid über sich selbst und um die ganze Familie brachte, aber sie blieb ihrem Gott treu. Und ein Zeuge der Hinrichtung von ihr und auch von anderen Christen beschrieb dann sehr eindrücklich, die Märtyrer schritten aus dem Kerker zum Amphitheater, wie in dem Himmel, froh und mit strahlendem Gesicht, wenn überhaupt, zitterten sie vor Freude statt vor Furcht. Warum gingen diese Christen, obwohl ihre Situation ja alles andere als schön und toll ist, niemand würde sich das freiwillig aussuchen, doch mit einer Freude, das ist ja das Thema dieser Woche, mit Freude in diese Arena werden die Löwen und Bären sie zerrissen. Und es ist interessant, je mehr Christen umgebracht wurden, je größer wurde die Kirche. Und das sieht man auf der ganzen Welt. Je größer die Verfolgung in China, in Nordkorea, selbst jetzt in Afghanistan oder Katar, je mehr der Druck da ist, je mehr wächst die Gemeinde Jesu. Wie kommt das? Damals und heute. Weil die miterlebten, wie Christen in den Tod gingen, sich sagten, diese Menschen haben eben etwas, was wir eben nicht haben, nämlich eine lebendige Hoffnung. Und das wird eben beschrieben in Vers 5 und 6. Die mit Tränen sehen, wird mit Jubel ernten, geht auf die Zukunft gerichtet. Es geht weinend hin, trägt den Samen zum Säen, es kommt heim mit Jubel und trägt seine Gaben. An ganz vielen Stellen im Alten und Neuen Testament wird das beschrieben, eben die Erntefreude, dass man was geerntet hat, ist ein Bild dafür, für den Himmel, für die zukünftigen Freuden. Das haben Christen damals erlebt. Wie du heute lebst, ist absolut von dem geprägt, was du über deine Zukunft glaubst. Ob die Zukunft für dich lebendig ist und dich prägt, macht eine große Wirkung aus. Ich möchte das an einem kleinen Beispiel deutlich machen, was ich in einem Buch gefunden habe, sehr eindrücklich. Nämlich die Geschichte von zwei Männern, die in russischer Gefangenschaft waren. Der eine von beiden erfuhr eines Tages, dass seine Frau und seine Kinder alle tot waren, durch einen Bombenangriff. Der andere erfuhr, dass seine Lieben alle überlebt haben. Und obwohl sie nicht genau wussten, und zwar wussten sie, der war in der russischen Gefangenschaft, aber nicht genau wussten über das Schicksal des Vaters und des Mannes, doch auf ihn warteten. Keine zwei Jahre und der erste Mann war tot. Er hatte sich aufgegeben. Der andere überstand sogar 10 Jahre russische Gefangenschaft und kam nach 10 Jahren als freier Mann nach Hause. Die beiden waren alle in der gleichen Situation, in den gleichen Umständen, aber sie reagierten unterschiedlich auf diese Umstände. Warum? weil die Zukunft, die sie vor Augen hatten, verschieden war. Der eine hat eine Zukunft vor Augen, wo es sich eigentlich nicht zu leben lohnte. Das, was ihm wichtig war, nämlich seine Frau und seine Kinder, die waren nicht mehr da. Wofür lohnt es sich noch zu leben? Also verlor er allen Lebensmut. Der andere hatte die Zukunft vor Augen. Die Zukunft mit der Frau und den Kindern, das machte ihm Mut, die schwierige Gegenwart zu überstehen. Und genau das haben zum Beispiel auch die Menschen im 19. Jahrhundert, die auf den Baumwollplantagen sich abgeschuftet haben, sich vor Augen gehalten. Schaut euch diese Gospels an, mit welcher Hoffnung die geprägt waren. Warum haben sie sich nicht die Kugel genommen? Warum haben sie sich gegenseitig ermutigt und gestärkt? Weil sie wussten, das Beste kommt noch. Sie hatten eine lebendige Hoffnung, das prägte sie. Und das beeinflusste auch ihre Umgebung. Andere wurden ermutigt und gestärkt, nicht zu verzweifeln. Die schwarzen Sklaven wussten, eines Tages würden all ihre Sehnsüchte gestillt und die Übeltäter zur Rechenschaft gezogen werden. Alles Böse würde beseitigt werden. Es war eine Hoffnung, die keine noch so große Unterdrückung auslöschen konnte. Warum nicht? Weil diese Hoffnung eben nicht von ihnen abhängig war, sondern diese Hoffnung bestand in dem, was Gott vorhersagte und schenkte. Das neue Jerusalem war in Gottes Handeln gegründet, nicht in dem eigenen. Paul Gerhardt bringt es schön auf den Punkt, dieser berühmte deutsche Dichter: Er bringt mich an die Pforten, die in den Himmel führt. Daran mit güldenen Worten der Reim gelesen wird. Wer dort wird mit verhöhnt, wird hier auch mitgekrönt. Wer dort mit Sterben geht, wird hier auch erhöht. Es ist unwahrscheinlich. Ich habe natürlich ein bisschen extreme Beispiele benutzt. Den ersten Christen im ersten Jahrhundert, die in den Arenen für den Glauben gestorben sind, von den Sklaven, die auf den Baumwollplantagen geschuftet haben bis zum Umfallen. Wir haben zwar auch unsere Sorgen und unsere Nöte, aber Löwen- und Sklaventreiberpeitschen, die gehören zu diesen Nöten nicht dazu. Ich denke, das ist bei jedem der Fall. Aber das ist der Punkt. Und deswegen helfen so in Anführungsstrichen extreme Beispiele uns persönlich in unserem Glaubensleben. Wenn diese Hoffnung auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Märtyrer, die Sklaven durchgetragen haben, die wesentlich mehr Not und Verzweiflung durchleben mussten, wenn das sie getragen hat in ihren Schwierigkeiten, umso mehr soll es uns tragen und ermutigen in unseren wie viel kleineren Nöten. Was motiviert im Blick auf ein neues Jahr? Was motiviert im Hier und Jetzt, in den Stürmen und Krisen, angesichts dessen, was eben noch nicht so vollkommen und toll ist? Die Erwartung auf die zukünftigen Freuden, die Erwartung, dass Gottes Reich kommt. Diese gespannte, es ist eben Spannung, es ist zwar jetzt schon was da, wir haben so eine Art Unterpfand, so eine Anzahlung. Jesus, sein Geist ist in unserem Herzen, tröst und ermutigt uns. Wir erleben auch Zeiten, wo wir auch schweben wie Adler und sind wie Träumenden. Das beschreibt dieser Psalm auch. Aber die meiste Zeit unseres Lebens ist eher erdhaftiger. Und wir sehen manchmal auch nichts von Gottes Nähe und spüren auch seine Kraft und sein Eingreifen nicht. Deswegen ist die Spannung da. Deswegen ist es so wichtig, dass es nicht nur spannungsmäßig ist, sondern auch zuversichtlich. Wenn wir den Blick auf die Zukunft gerichtet haben, dann gibt uns das Kraft. Dann resignieren wir nicht. Nochmal, die zwei Leute. Wenn wir keine Hoffnung haben im Blick auf die Zukunft, wenn diese Zukunftshoffnung uns überhaupt nicht bestimmt, dann wird das Hier und Jetzt mit seinen Problemen und Sorgen unser Herz gefangen nehmen und uns immer tiefer runterziehen. Aber wenn man wirklich diese lebendige, und deswegen ist es nicht nur eine theoretische Hoffnung, wenn das, diese Hoffnung im Blick auf die Zukunft, dass Gott alles neu machen wird, dass Gerechtigkeit wohnen wird, wenn das lebendig uns im Herzen und im Augen, im Alltag ist, dann hat das eine ganz große Kraft. Dann bekommen wir Resilienz, das ist ein schönes neues Wort, dass wir Druck standhalten, dass wir nicht verzweifeln, dass wir nicht aufgeben, dass wir nicht resignieren. Und das wird ja gerade in den letzten zwei Versen ja auch deutlich. Da wird von Tränen gesprochen, die wir säen. Es geht Weinen zu. Das ist das Bild aus der Landwirtschaft. Nach der Saat folgt nicht direkt die Frucht. Also das wäre schön. Ja, wir setzen uns was ein und dann ist direkt schon die Wirkung da. Wir müssen warten. Und warten ist nicht schön. Vor allem für so ungeduldige Leute wie mich. Und Frucht gibt es auch nicht zum Nulltarif. Das wissen wir von der Landwirtschaft auf. Man muss schwitzen, man muss sich abmühen. Das kostet sogar auch Tränen, von denen hier auch in dem Text beschrieben wird. Wenn du ein einfaches Leben willst, dann wird am besten nicht Christ. Um die Freude der Herrlichkeit Jesu genießen zu können, braucht es eben auch die Tränen im Hier und Jetzt. Man kann das eine nicht ohne das andere haben. Das macht der Psalm ganz eindeutig klar. Das Leben mit Jesus ist kein Ponyhof, um es mal ganz salopp und auf den Punkt zu bringen. Vieles von dem, was wir tun, ist und scheint vergeblich. Manches Mal will man die Brocken hinschmeißen, weil man erlebt, dass scheinbar die Arbeit eher zurückgeht als vorwärts. Aber dann ist eben dranbleiben dran. Die Tränen, die ich im Nachgehen und im Gebet um Menschen, um Ehen, um meine Familie, um Ungläubige habe, die sind nicht vergeblich. Die sind nicht vergeblich. Meine Mühen im Herrn sind nicht vergeblich. Sie werden Frucht erzielen und das macht Mut. Deswegen schließe ich mit einer der mutigsten Verse, die wir aus meiner Sicht im Neuen Testament sehen. Und es ist interessant, dass dieser Vers, der für das Hier und Jetzt bestimmt ist, eben auch von der Ewigkeitshoffnung herrührt. Aus dem großen Hoffnungskapitel des Neuen Testamentes, aus 1. Korinther 15. Wo deutlich wird, wir haben lebendige Hoffnung, Jesus ist auferstanden und wir werden auch auferstehen und werden einen tollen Leib bekommen und es wird alles neu sein werden. Vom Leib, vom Körper, in jeder Beziehung. Und die Konsequenzen dessen im Hier und Jetzt beschreibt dann Paulus im letzten Vers dieses wunderbaren Kapitels und damit möchte ich dann auch schließen. In Vers 58, ich lese noch den Vers 57 dazu. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder und Schwestern, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühen im Herrn nicht vergeblich ist. Deine Mühen um deine Kinder, deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, um deine Ehe, sie sind nicht vergeblich. Das verspricht der lebendige Gott. Warum? Weil Jesus auferstanden ist, Vergangenheit, und weil er dich und mich neu machen wird, Zukunft. Das im Blick, das macht Mut, dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Amen. Ich bete noch mit uns. Lieber Herr Jesus, danke für diesen wunderbaren Psalm, der uns Mut macht, an dir dran zu bleiben, die Hoffnung nicht aufzugeben. In der Gewissheit, Herr, du hast uns so viel Grund zur Hoffnung gegeben, in der Vergangenheit und du wirst alles neu machen. Herr, wir werden mit Freuden ernten. Lass uns das auch festhalten, auch im Blick auf ein neues Jahr, Blick auf eine neue Woche, Herr Jesus. Herr, halte uns das fest im Herzen. Amen.
Und Gott spricht heute in dem Segenswort ein Schlusswort über die Gebetswoche und sagt, ich komme zum Schluss, liebe Geschwister, freut euch, lasst euch ermutigen und zurechtbringen, seid eines Sinnes und lebt in Frieden. Dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.